Ja, ich freue mich, dass wir uns heute wieder auf das Wort Gottes stützen und stürzen können. Wir sind ja mitten in dieser wunderbaren Serie über das Thema unsere Autorität in Christus, unser Erbe, ein Teil unseres Erbes ist diese Autorität. Und ihr erinnert euch an dieses wunderschöne Bild von dem großen Herrenhaus, wo viele Türen sind, viele Zimmer, die wir öffnen, die wir begehen können, um viele Aspekte unseres Erbes zu erfassen und zu ergreifen. Und eines dieser Teile ist eben unsere Autorität, die Christus uns geschenkt hat. Und das ist ein wunderbares Thema, gar nicht mal so ein Randthema, sondern etwas, was wir als Christen, als wiedergeborene Christen wissen müssen, womit wir handeln müssen, was uns gegeben worden ist und was auch wichtig für unseren christlichen Wandel, auch für unseren Alltag ist. Ich hatte gerade gesagt, neben all diesen wunderbaren Segnungen wie ewiges Leben, Vergebung der Sünden, auch materielle Segnungen, Versorgung, Heilung und so weiter, ist eben auch dieses Thema der Autorität ein Teil unseres Erbes. In Kolosser 1, Vers 12 und 13, da lesen wir ja, dass er uns fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht und dass wir errettet worden sind von Gott aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes oder des Sohnes seiner Liebe. Und dass das also etwas mit uns direkt zu tun hat. Also dass es nicht nur irgendwie ein Thema ist, womit wir uns auch mal beschäftigen können, sondern dass es direkt etwas mit uns zu tun hat. Wir haben uns ja angeschaut, wer der Teufel eigentlich ist. Wir haben festgestellt, es ist nicht deine Schwiegermutter oder sonst der böse Arbeitskollege oder so, sondern wir haben festgestellt, wer der Teufel ist, wo er herkommt. Wir haben gehört, wie er zu der Herrschaft über die Menschen kam und wie er sie wieder losgeworden ist, wie Christus sie ihm wieder weggenommen hat. Abgenommen hat, wie er sie uns zurückgegeben hat. Und ich möchte heute noch ein kleines bisschen weitermachen, auch noch mit einigen praktischen Aspekten, das Ganze unterfüttern und untermauern. Und ich spreche auch deswegen so gerne darüber, ich spreche zwar nicht oft darüber, aber ich spreche gerne darüber, weil der Sieg Jesu so herrlich, so großartig ist und weil das Werk Jesu so groß macht und weil deutlich wird, dass mit dieser Autorität, die Christus für uns zurückgewonnen hat, auch etwas passiert ist in der geistlichen, in der himmlischen Welt, was so von der Herrlichkeit und der Größe Gottes spricht und Jesus einfach groß macht, und darüber spreche ich einfach gerne. Jesus hat am Kreuz von Golgatha, ich sag's mal ganz verkürzt, hat am Kreuz von Golgatha den Feind völlig besiegt und ihm alle Autorität weggenommen. Wir lesen in Kolosser 2, Vers 15, eine ganz kurze Beschreibung dessen, was da passiert ist, die aber so inhaltsreich ist. Da steht er, also Jesus, hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, in Christus, hat er den Triumph über sie gehalten. Und das spricht von diesem Sieg Jesu, das spricht von diesem Triumph Christi, von dem, was er am Kreuz getan hat. Und wichtig und wesentlich dabei ist, dass wir verstehen, dass dieser Sieg Jesu vollständig und vollkommen und umfassend ist, dass da nicht irgendwie noch irgendetwas fehlt. Manchmal kommen wir uns ja bei diesem Thema so ein bisschen vor, als ob es da noch Bereiche gibt, die irgendwie ausgenommen wären. Manchmal entspricht unsere Erfahrung dem ja auch nicht und wir denken, okay, was ist jetzt eigentlich mit dem Feind? Ist er jetzt besiegt oder ist er es nicht oder wie oder was? Das Wort Gottes ist eindeutig und wenn du dir die ganzen Zusammenhänge anschaust, eindeutig, dass Christus einen vollkommenen, endgültigen, durchdringenden, allgemeingültigen Sieg errungen hat am Kreuz. Jesu, das, was Jesus tat, ist vollständig. Lass uns das nochmal so ein bisschen anschauen, was in diesem Vers im Einzelnen steht. Hier steht, dass er die Gewalten und die Mächte, also die Gewalten, die geistlichen Gewalten, die geistlichen Mächte, die über die Erde herrschen, das hatten wir im Epheserbrief gelesen, dass er sie völlig entwaffnet hat. Und dieses völlig entwaffnet, was bedeutet das, wenn jemand völlig entwaffnet ist? Wie viele Waffen hat er dann noch? Keine, null. Wenn er völlig entwaffnet ist, dann hat er nicht nur irgendwo eine Pistole hinten im Gürtel stecken oder ein Messer im Strumpf oder sonst irgendwas, sondern er ist völlig entwaffnet. Seine Waffen sind ihm weggenommen. Und genauso ist es mit dem Feind auch. Seine Waffen, die Waffen, mit denen er die Menschheit rechtmäßig gequält, unterdrückt, beherrscht hat, sind ihm durch Christus genommen worden. Christus ist gekommen und hat gesagt, ich verkürze es wieder, das, was du gegen die Menschen eingesetzt hast, nehme ich dir weg. Ich entwaffne dich vollständig. Und wenn seine Waffen weggenommen sind, dann hat er auch keine Möglichkeit mehr, dann hat er keine Mittel mehr, in dem Sinne geistliche Gewalt auszuüben. Dieses griechische Wort, was hier steht, bedeutet auch ihrer Macht entkleidet. Diese Mächte sind ihrer Macht entkleidet. Und das gefällt mir auch so. Ja, wenn du einen Soldaten degradieren willst, dann reißt du ihm die Schulterklappen ab und nimmst ihm die Abzeichen weg. Aber hier ist noch etwas viel Vollständigeres gemeint. Nicht nur, dass ihm sozusagen seine Rangabzeichen weggenommen worden sind, sondern ihm wurde gleich die ganze Uniform weggenommen, die Mütze weggenommen, die Stiefel, alles weg. Das ist so, als ob er gestern noch General war und heute nichts mehr, Zivilist. Und das heißt, wenn er seiner Macht entkleidet ist, dann ist es so wie bei einem Soldaten, der kann nicht mehr zur Kaserne gehen, der hat keine Befehlsgewalt mehr. Selbst wenn er gestern General war, er ist heute nur noch ein einfacher Zivilist und hat keine Befehlsgewalt, keine Autorität mehr in diesem System. So ein bisschen kann man das miteinander vergleichen. Aber damit nicht genug. Hier steht, er wurde völlig entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Das ist auch so ein interessanter Aspekt, wir lesen so schnell darüber, ja, öffentlich zur Schau stellen, aber was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, als dass der Sieg Jesu über den Teufel öffentlich gemacht worden ist, geistlich gesprochen öffentlich gemacht. Der ganze Himmel kann den Sieg Jesu über den Feind sehen, alle Engel, alle Dämonen, der Teufel selber, alle sehen, dieser Sieg Jesu ist vollständig, die Autorität ist zurückgenommen, der Feind ist entwaffnet, er ist seiner Macht entkleidet. Alle können es sehen, alle können es feststellen, es ist kein Geheimnis mehr. Es ist auch kein geistliches Geheimnis mehr. Und wir als Christen, als wiedergeborene Menschen, die verbunden sind mit dem Himmel, können das ebenfalls sehen und erkennen. Und diese Bedeutung von öffentlich zur Schau gestellt werden, kann man auch erweitern mit den Worten wie bloßstellen oder öffentlich entehren. Der Feind wurde bloßgestellt, er wurde öffentlich zur Schau gestellt, öffentlich entehrt, an den Pranger gestellt. Das ist die eigentliche Bedeutung davon. Das ist ich weiß nicht, ob du dir mal so mittelalterliche Beschreibungen dir durchgelesen hast, wie das war, am Pranger zu stehen. Du hast ein Vergehen begangen und das war sozusagen also fürs Mittelalter eher mildere Strafe. Du wurdest dann an einen Pfahl oder irgendwo am Rathaus oder so angekettet. Aber das Schlimme eigentlich war die öffentliche Schmach. Die Leute gingen an dir vorbei, manchmal gab es noch ein Schild, irgendwie, keine Ahnung, Geld veruntreut oder sonst irgendwas gemacht. Dann gingen die Leute an dir vorbei und die konnten dich öffentlich schmähen. Die konnten irgendwie verfaulten Tomaten auf dich werfen und so weiter, dich anspucken. Und das war die eigentliche Strafe, diese öffentliche Entehrung und damit auch ein Stück weit der Ausschluss aus der normalen Gemeinschaft. Du warst damit geächtet. Die Leute wussten, na, das ist der oder die, die am Pranger gestanden haben. Das war für alle sichtbar, für alle öffentlich, für alle klar. Und dann gibt es noch eine schöne Bedeutung, ich habe das mal ein bisschen tiefer an mir angeschaut. Dieses Wort benutzte man in der Umgangssprache auch dafür, um anzuzeigen, dass eine Ware zur Schau gestellt wird. Also das heißt so auf dem Marktplatz, ja, werden dann die Bretterbuden aufgebaut und dann stellst du da deine Töpfe hin oder dein Obst, was immer du da anzubieten hast, da werden Waren zur Schau gestellt. Und ganz ähnlich ist es hier mit dem Feind auch. Jesus hat den Feind öffentlich zur Schau gestellt, hat ihn sozusagen ins Schaufenster gesetzt und alle können vorbeigehen und sich das anschauen und diesen Sieg Jesu über den Feind sehen und erkennen. Der Sieg Jesu über den Teufel ist öffentlich. Aber, jetzt kommt das Aber, allerdings versucht der Teufel das zu verbergen. Und das ist eine seiner wesentlichen Strategien. Er versucht zu verbergen, dass er ein besiegter Feind ist. Er versucht zu verbergen, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, ihn seiner Macht endgültig beraubt und entkleidet hat. Er versucht es in irgendeiner Weise klein zu machen, zu verbergen, dass man es nicht sieht. Er versucht auch Christen weiterhin zu belügen und ihnen weiszumachen, dass sich an seiner Herrschaft eigentlich nichts verändert hat. Und genau da ist der Punkt, wo wir aufpassen müssen. Ich habe gerade gesagt eingangs, wir erleben ja nicht immer diesen vollständigen Sieg. Wir erleben ja Niederlagen in unserem Leben. Wir spüren, dass der Feind uns manchmal angreift. Und genau das ist aber der Punkt, wo wir einhaken müssen. Das ist eigentlich ein Teil unseres Kampfes, den wir gegen den Teufel zu kämpfen haben, nämlich unser Herz von den Tatsachen des Wortes Gottes zu überzeugen. Unser Herz davon zu überzeugen, dass das, was Jesus getan hat, vollumfänglich gültig ist und auch für mich gilt. Auch wenn ich anderes erlebe. Das ist Teil unseres Kampfes, hinzugehen und zu sagen, okay, ich sehe, da gehen Dinge vor, aber das Wort Gottes sagt dieses, das und jenes. Und das Wort Gottes sagt, dass ich einem besiegten Feind gegenüberstehe. Der Feind versucht es, klein zu reden, zu vermeiden, zu verschleiern. Er versucht uns zu belügen, die Strategie, die er schon immer hatte, und uns von dieser Herrschaft irgendwie in irgendeiner Form abzubringen und uns zu überzeugen, dass es doch nicht so ist. Und dann steht da weiter, dass in Christus ein Triumph über sie, über diese Mächte und Gewalten gehalten worden ist. Und hier benutzt Paulus so dieses Bild von den römischen Triumphzügen. Das ist auch eine interessante Sache. Diese Triumphzüge waren in Rom also den Herrschern vorenthalten, also den Magistraten, dem Konsul, dem Prätor oder auch dem Kaiser. Und dann wurden also in so einem Triumphzug Gefangene mitgeführt, Beutestücke mitgeführt und ganz wichtig, die besiegten Herrscher, die besiegten Könige, die besiegten Fürsten, Kaiser, wer auch immer da in dieser Schlacht besiegt worden ist. Und die Sache ist folgende, so ein Triumphzug wurde dem Kaiser nur dann zugebilligt, das musste vom Senat bestätigt werden, wurde ihm nur dann zugebilligt, wenn es sich um einen wirklichen Sieg handelte. Das heißt, wenn der Sieg vollständig war, wenn nicht nur irgendwo eine Schlacht gewonnen worden ist, sondern wenn dieser Sieg vollumfänglich errungen worden ist, wenn dieser Sieg vollständig da war, dann durfte so ein Triumphzug abgehalten werden, vorher nicht. Das kann man sich natürlich fragen, nachdem Cäsar ganz Gallien unterjocht hatte und nur dieses eine kleine gallische Dorf ihm noch Widerstand bot, hätte er den Triumphzug feiern dürfen über die gallischen Häuptlinge. Okay, das nur als kleinen Einschub. Man kann also auch aus Comics was lernen oder auch nicht. Jedenfalls durfte so ein Triumphzug nur dann stattfinden, wenn der Sieg vollständig und vollumfänglich da war. Und das bedeutet nichts anderes, dass wenn Jesus über den Feind einen Triumphzug, mit ihm einen Triumphzug abhalten konnte, dass der Sieg Jesu über den Teufel und die Mächte vollständig und umfassend ist. Dass nichts mehr offen geblieben ist. Dass nicht nur eine einzelne Schlacht gewonnen ist, sondern dass grundsätzlich und generell der Feind überwältigt, überwunden und besiegt worden ist. Und das begeistert mich so, ihr Lieben. Das begeistert mich, dass Christus auch bis heute den Feind in diesem Triumphzug umherführt. Und dass für alle, die es sehen wollen, offenbar ist, der Feind ist ein besiegter Feind. Jesus ist der Herr. Er sitzt auf dem Thron. Er regiert. Er hat die Herrschaft und die Macht und die Gewalt an sich genommen und zurückgenommen. Und das ist so ermutigend und so stark. Und ja, vielleicht sagst du jetzt, ja, wunderbar, schön und gut, dass Jesus den Teufel besiegt hat, aber was ist jetzt mit mir? Ja, was ist, wenn ich in solchen Situationen bin? Ja, die Dämonen und der Teufel, die sind ja hinter mir her. Ja, und was sagt mir das jetzt mit Jesus? Was mache ich jetzt? Ich hatte letzten Sonntag euch gesagt, dass diese Autorität eine delegierte Autorität ist. Das heißt, dass Jesus sie nicht für sich behalten hat, sondern dass er sie weitergegeben hat an seinen Leib, dass er sie weitergegeben hat an seine Kirche. Lukas 10, Vers 19, da hat er zu seinen 70 Jüngern gesagt, und das kann man auch erweitern und auch für uns nehmen, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione, hier haben wir diese finsteren Mächte, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Also er hat diese Autorität nicht für sich behalten, diese Herrschaft, sondern er hat sie uns weitergegeben, er hat sie delegiert und hat sie in unsere Hände gegeben. Und ich möchte es euch heute Morgen noch mal ein bisschen anders darstellen, ein bisschen anders zeigen. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 20 und 21, da wird über Jesus Folgendes gesagt. Also hier ist die Rede von der Kraft Gottes, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Gott hat Christus aus den Toten auferweckt. Jesus ging in die Hölle, er starb für unsere Sünden, er nahm unsere Schuld auf sich, er bewirkte die Erlösung. Er starb, er wurde von Gott von den Toten auferweckt. Er stand von den Toten auf und dann heißt es hier, wurde er zur Rechten Gottes in der Himmelswelt eingesetzt. Er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Und dieser Ort, wo er jetzt sitzt, diese Rechte Gottes, ist ein Ort der Autorität, ein Ort der universalen, allzeit gültigen Autorität und Macht, die Christus durch das, was er getan hat, errungen und erwirkt hat. Und wenn Jesus da zur Rechten Gottes sitzt, dann sagt der Epheserbrief im nächsten Vers, und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Und für mich, wenn ich diese Verse lese, heißt es nichts anderes, dass wenn Jesus am Ort der Autorität sitzt, wenn seinen Füßen alles unterworfen ist und wenn die Gemeinde sein Leib ist, dann bedeutet das, dass auch seiner Gemeinde als Leib all diese Dinge unterworfen worden sind. Das heißt, dass wenn wir in Christus sind, wenn wir Teil des Leibes Christi sind, dass diese Autorität auch uns gilt und dass diese Mächte, Gewalten, all das unter unseren Füßen, unter den Füßen des Leibes ist. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Geistlich gesprochen bist du da, bist du bei ihm, bist du dort mit ihm. Und das, was für Jesus gilt, gilt auch für dich. An diesem Ort der Autorität sitzen wir mit ihm. Und das ist nicht immer leicht zu verstehen. Und lass mich das auch nochmal klarstellen. Christus ist das Haupt. Christus ist das Haupt. Und die Autorität stammt von ihm. Er hat das Ganze getan. Er hat das Ganze bewirkt. Und wir selber haben in uns als Menschen keine Autorität und keine Kraft über den Feind. Darüber habe ich letzten Sonntag gesprochen. Kannst du dir nochmal anhören. Aber in ihm, in Christus, in der Person Christi und durch unsere Zugehörigkeit zu ihm und zu dem Leib Christi, zu seinem Leib, ist uns all das mitgegeben worden. Und das ist so ein wichtiger und kostbarer Gedanke, dass wir Teil des Leibes sind und damit die Autorität auch uns gehört. Und wenn diese Autorität uns gegeben worden ist, dann lasst sie uns auch benutzen. Also lasst uns das nicht nur irgendwie theoretisch hören und sagen, Mann, wie schön, dass ich das jetzt auch mal gehört habe, interessante Gedankengänge und so weiter. Nein, benutze das. Und lass es auch praktisch werden. Das Ganze beginnt damit, dass wir erkennen, dass es unsere Verantwortung ist. Dass es unsere Verantwortung ist, diese Autorität zu nehmen, über diese Autorität Bescheid zu wissen, sie glaubend anzunehmen und dann auch auszuüben. Ich höre das manchmal im Gebet, dass Christen Gott bitten, den Feind für sie zu bekämpfen. Ja, oh Gott, bitte tu doch dies oder tu das. Gott, bitte halte den Teufel von mir fern. Gott, bitte kämpfe du für mich in dieser Situation, bedrohe du den Feind und so weiter. Und ich sage immer, du, sorry, das wird er nicht tun. Das wird er nicht tun. Jesus hat den Feind schon längst besiegt. Jesus kämpft nicht mehr. Er thront, er sitzt zur Rechten Gottes. Alles ist seinen Füßen unterworfen. Jesus kämpft nicht mehr. Deswegen ist es auch kein Kampf zwischen Gott und dem Teufel mehr. Die Verhältnisse sind klar. Der Feind ist besiegt, er ist überwältigt. Und deswegen können wir, weil diese Autorität uns übertragen worden ist, diese Autorität einsetzen und benutzen. Es wird Gott nicht für uns tun. Wir können seinen errungenen Sieg für unser persönliches Leben, den der Gemeinde und in der Welt in Anspruch nehmen und durchsetzen. Es ist unsere Verantwortung und unsere Aufgabe. Um nochmal zu dem geerbten Haus zurückzukommen, zu Onkel Herbert, der dir dieses wunderschöne Anwesen vermacht hat. Stell dir vor, Onkel Herbert würde noch leben und weil du sein Lieblingsneffe oder seine Lieblingsnichte bist, hat er beschlossen, dir dieses Haus schon zu Lebzeiten zu überschreiben und zu vermachen. Und er ist also hingegangen, hat dich zum Notar bestellt, hat eine Urkunde ausgefertigt, die dann ausweist, dass du der rechtmäßige Eigentümer dieser Immobilie bist. Dein Name wird im Grundbuch eingetragen und Onkel Herbert überträgt dir sozusagen das Haus und alles, was dazugehört. Und dann gehört es dir. Und was ist dann mit dem Haus? Du kannst darin wohnen, du kannst es benutzen, du kannst es verkaufen, du kannst damit machen, was du willst. Und jetzt stell dir vor, du gehst hin und eines Tages rufst du Onkel Herbert an und sagst, Onkel Herbert, ich brauche mal für kurze Zeit einen Ort, wo ich wohnen kann. Meine Wohnung wird gerade renoviert, in der ich ja wohne, meine anderthalb Zimmer Wohnung, wo ich jetzt wohne, wird renoviert. Darf ich bitte in dieses Haus einziehen? Und Onkel Herbert wird dich wahrscheinlich anschauen und denken, was ist los mit dem? Stimmt doch irgendwas nicht. Ich habe ihm doch das Haus vermacht. Es gehört doch jetzt eigentlich ihm. Oder bei nächster Gelegenheit rufst du an und sagst, Onkel Herbert, darf ich mal das Badezimmer in diesem Haus benutzen? Onkel Herbert wird sagen, was will er von mir? Das Haus gehört ihm doch. Er kann doch reingehen und damit tun und lassen, was er möchte. Oder du sagst, Onkel Herbert, ich bin dir so dankbar für all das, was du für mich getan hast, aber bitte in deinem Testament bedenke mich doch und vermache mir dieses wunderschöne Haus. Und Onkel Herbert wird denken, stimmt etwas nicht mit dem Jungen oder mit dem Mädel, irgendwas haut nicht ganz hin, ich habe ihm doch schon alles gegeben. Und so ist es manchmal bei uns Christen auch. Gott hat uns alles gegeben, Jesus hat uns alles gegeben. Es ist alles da und wir tun so, als ob es immer noch Dinge gäbe, die wir uns irgendwie ja aneignen müssten, wo wir noch für kämpfen müssten, Dinge, die noch offen sind, die noch nicht da sind. Und dabei sagt das Wort Gottes auch ganz klar, dass uns in Christus alle Dinge gegeben worden sind. Und die können wir für uns in Anspruch nehmen und wir brauchen nicht auf etwas zu warten, sondern die Dinge sind da und wir dürfen darin leben und sie benutzen. Und so ist es auch mit der von Gott gegebenen Autorität. Und wir werden an vielen Stellen aufgefordert, dem Teufel zu widerstehen. Das wird Gott nicht für uns tun. 1. Petrus 5, Vers 9. Seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht ihr standhaft durch den Glauben. Wir widerstehen ihm durch den Glauben, nicht Gott. Gott muss nicht mehr widerstehen. Er hat alles getan. Jakobus 4, Vers 7. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Du widerstehst dem Teufel, nicht Jesus. Jesus hat dem Teufel widerstanden, das Thema ist erledigt. Wir widerstehen ihm in der von Gott gegebenen Autorität. Wir nehmen diese Autorität und üben sie in dem Namen Jesu aus, damit sie wirksam wird. Anders wird es nicht funktionieren, das wird niemand für dich tun. Ich hatte letzten Sonntag auch dieses Beispiel von dem Polizisten euch gegeben, zugegeben ein etwas abgegriffenes Beispiel, aber es illustriert das so schön. Der Polizist, der auf der Kreuzung steht und aufgrund der ihm übergebenen, delegierten Autorität den Verkehr regeln kann, nicht aus seiner eigenen Kraft heraus. Und jetzt stell dir vor, der Polizist würde auf der Kreuzung stehen, steht da mit seiner Uniform und seinem Verkehrsleitstab und regelt den Verkehr nicht, sondern holt sein Handy raus und ruft seinen Vorgesetzten an und bittet ihn, den Verkehr zu regeln. Ich meine, was wird passieren? Der Vorgesetzte wird ihm den Puls fühlen und sagen, hey, was ist los mit dir? Du hast einen Auftrag bekommen, du hast die Autorität bekommen. Jetzt tu bitte das, wozu du gesetzt worden bist. Regle den Verkehr. Das werde ich nicht für dich tun. Das muss der Polizist selber tun. Er hat die Aufgabe und die Autorität dafür bekommen. Der Vorgesetzte wird es nicht für ihn tun. Und so ist es auch bei uns, ihr Lieben. Wir müssen diese Autorität und wir können diese Autorität ausüben. Und wenn du ein wiedergeborener Christ bist, ja, dann können Geschwister, geistliche Leiter, Seelsorger und so weiter zusammen mit dir kämpfen und beten, aber sie können dir das in letzter Konsequenz nicht abnehmen. Das musst du selber tun. Und diese Autorität und auch diese Verantwortung hat Gott uns gegeben. Und sei in diesem Punkt nicht passiv. Warte nicht auf irgendetwas, warte nicht ab, sondern wenn du merkst, dass der Feind dich bedrückt, dass er dich quälen will, dann steh auf und benutze die Autorität, die Jesus dir gegeben hat. Warte nicht ab, sondern geh hin und setze sie ein. Und ein Teil, ich habe es gerade schon anklingen lassen, der dabei ganz wichtig und wesentlich ist, ist, dass Christus diese Autorität seinem Leib übertragen hat. Wir sind in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur extrem stark individualistisch ausgerichtet. Wir schauen meistens zuerst auf uns, zuerst auf das Individuum, zuerst auf mich selber, zuerst auf die Einzelperson. Aber das Wort Gottes, das Neue Testament, bezieht ganz, 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 ganz viele Aussagen wenn nicht die Mehrzahl aller Aussagen, auf den Leib. Und so ist es auch mit der Autorität. Christus hat seinem Leib die Autorität übertragen. Alles ist seinen Füßen unterworfen und wir sind sein Leib, der Leib Christi. Das heißt, dass unsere Autorität durch die Zugehörigkeit zum Leib Christi kommt oder ein Stück weit begründet ist. Und Jesus schuf die Voraussetzungen und wir benutzen sie als Leib Christi. Und deswegen ist es auch so wichtig und notwendig in Bezug auf unsere Autorität, auf deine persönliche Autorität, die ja auch dazugehört, zum Leib Christi zu gehören, zu einem konkreten Teil des Leibes Christi, zu einer Ortsgemeinde zu gehören. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich so frei flottierende Christen erlebe, die sagen, ich habe den Befreiungsdienst oder sowas und dann schwirren die irgendwo in der geistlichen Landschaft rum, sind aber nirgendwo wirklich angebunden. Mit sowas habe ich wirklich Probleme, weil ich glaube, dass das ein Stück weit aus der göttlichen Ordnung, aus dem, was Gott uns hier gezeigt hat, herausläuft. Und ich frage mich oft, wie weit ist es dann wirklich mit der Autorität her und wie wirkungsvoll ist das Ganze. Also diese Verheißung der Autorität gilt nicht in erster Linie dem Individuum, sondern dem Leib, der Gemeinde. Und ein Christ ohne Zugehörigkeit zu einer Gemeinde ist wie eine Hand ohne Arm oder wie ein Bein ohne Anschluss an den Rumpf. Das ist komisch, ja, wenn du an der Ampel stehst und neben dir steht plötzlich ein Bein und du gehst über die Straße und das Bein hüpft neben dir her, dann wirst du sagen, das stimmt was nicht, ne? Das ist irgendwie merkwürdig. Oder plötzlich kommt so eine einzelne Hand an dir vorbeigeschwebt. Und du fragst dich, wo will sie hin, was hat sie vor? Das ist nicht gesund, ne? Also das ist nicht normal und das funktioniert in der Regel auch nicht. Deswegen sei Teil des Leibes. Ich glaube, dass das ganz wesentlich, ganz wichtig ist, dass wir Teil sind, dass wir dazugehören, dass wir verstehen, dass wir, wenn wir Teil des Leibes Christi sind, auch Teil dieser Autorität sind, Teil an dieser Autorität haben und nicht als Einzelpersonen oder Individuen. Sicher, das spielt dann auch in unser persönliches Leben hinein. Wir haben diese Autorität auch für unser Leben bekommen, für unser persönliches Leben, aber es entwickelt sich daraus aus der Zugehörigkeit zum Leib. Also sei Teil des Leibes. Und dann als letzten Punkt, gäbe sicherlich noch viel mehr dazu zu sagen, benutze das Wort Gottes, um deine Autorität auszuüben. Manche sagen, ja, was soll ich denn da sagen oder wie soll ich das denn machen oder so. Das ist eigentlich relativ einfach. Diese Autorität, die wir von Gott bekommen haben, ist eine delegierte Autorität. Das heißt, sie wurden uns von einer übergeordneten Stelle gegeben, in diesem Falle von Gott. Und aus dem Grunde gelten, ich sage es mal so ganz platt, auch die Regeln des Reiches Gottes. Da gelten nicht deine Regeln, nicht meine, es gelten nicht deine Vorlieben oder meine, sondern die Regeln des Reiches Gottes. Und diese Regeln des Reiches Gottes, der Wille Gottes, ist maßgeblich im Wort Gottes uns dargestellt und wiedergegeben. Und wir können das Wort Gottes nehmen, das Wort Gottes einsetzen und dann sicher gehen, dass das auf eine richtige Art und Weise geschieht. Um auch hier wieder das Beispiel des Polizisten auf der Kreuzung zu nehmen, der Polizist auf der Kreuzung hat eine Dienstanweisung erhalten. Der hat vorher gelernt, wie man den Verkehr auf der Kreuzung regelt. Der wird sich nicht mit seinem Stab da hinstellen und überlegen, okay, wie mache ich das jetzt? Und dann fängt er da an, rumzuwursteln und rumzufuchteln und so weiter. Was würde passieren? Es gibt ein Riesenchaos, die Autos stoßen zusammen, es gibt ja Beschwerden und so weiter. Und letztendlich wird er seine Autorität verlieren. Die Autofahrer werden sagen, was ist denn das für ein Hampelmann? Ich fahre einfach weiter. Egal, wie der da rumfuchtelt und rumhampelt. Also das heißt, er hat eine Dienstanweisung bekommen. Er weiß, wie er den Verkehr zu regeln hat. Und so ist es auch bei uns. Unsere Dienstanweisung, auch wenn das in dem Zusammenhang kein schönes Wort ist, aber unsere Dienstanweisung finden wir im Wort Gottes. Hier ist der Wille Gottes zu finden. Und hier ist auch der Rahmen unserer Autorität aufgezeichnet und wie wir sie umsetzen und einsetzen können. Und ein gutes Beispiel dafür, kennt ihr alle, ist die Versuchung Jesu in der Wüste. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, er fastete dort, 40 Tage. Und am Ende dieser Zeit kam der Teufel zu ihm und wollte ihn, ich sag's mal salopp, aufs Kreuz legen, hat ihn herausgefordert, hat ihn versucht. Interessanterweise hat er auch mit dem Wort Gottes argumentiert. Und ich glaube, dass der Teufel das Wort Gottes manchmal besser kennt als wir. Warum? Weil er bei vielen Sachen wahrscheinlich dabei war. Jedenfalls hat Jesus auf die Versuchungen des Teufels immer mit dem Wort Gottes reagiert. Jesus hat nicht angefangen, irgendwie mit ihm zu diskutieren. Ja, so, oh, weißt du, das finde ich jetzt aber gar nicht schön, dass du mich jetzt hier versuchst. So, das ist unfair nach 40 Tagen oder so. Jesus hat auch nicht irgendwie das Ganze verleugnet und gesagt, so, ah, das kann gar nicht sein. Das ist bestimmt eine Halluzination, nachdem ich jetzt hier 40 Tage nichts gegessen habe. Ist mir ganz schwindelig, das kann nicht sein, irgendwie, dass das der Teufel ist. Oder er hat auch nicht abgewartet in Passivität, so nach dem Motto, so alle meine Deckungen, dann geht der Anfall schon irgendwie vorüber, dann wird der Teufel irgendwie loslassen. Nein, das wird er nicht, sondern Jesus hat mit dem Wort Gottes gekontert. Er hat den Versuchungen des Teufels geantwortet mit dem Wort Gottes. Er hat nicht mit ihm diskutiert, er hat nicht seine eigenen Dinge dort eingesetzt, sondern er nahm das Wort Gottes. Er wusste, was das Ziel des Feindes war und hat das Wort Gottes genommen und gesagt, nein, so ist es. Das ist es, was das Wort Gottes sagt. Das ist der Wille Gottes. Und hierin ist Jesus uns ein hervorragendes Beispiel, dass wir nicht herumdiskutieren müssen, dass wir nicht mit ihm reden müssen und so weiter, sondern wir setzen das Wort Gottes gegen den Feind ein. Wir nehmen das, was das Wort Gottes uns sagt und halten es ihm entgegen. Wir widerstehen ihm mit Hilfe des Wortes Gottes. Nicht aus eigener Kraft, nicht mit eigener Weisheit oder Fähigkeit, sondern mit dem Wort Gottes. Da bist du auf der sicheren Seite, da sind wir auf Nummer sicher. Und übe deine Autorität aus, indem du den Willen Gottes deklarierst. Klar, wir müssen unterscheiden lernen, was aus unserer Seele kommt, was andere Ursachen hat und so weiter. Aber es ist, denke ich, relativ einfach festzustellen, wenn der Feind versucht, uns zu bedrücken. Und dann müssen wir umschalten. Und dann müssen wir mit dem Wort Gottes losgehen und unsere Autorität ausüben und ihm widerstehen, so wie Jesus das in der Wüste getan hat. Und die Folge wird sein, dass der Teufel von uns flieht. Hier steht, dass der Teufel Jesus dann eine Weile verlassen hat. Er kam nochmal wieder und ist ihm noch mehrfach begegnet. Aber der Feind, der Teufel wird von uns fliehen, wenn wir das Wort Gottes einsetzen. Und ich möchte euch sehr ermutigen, dass ihr diese Dinge euch vergegenwärtigt, dass ihr in diesen Dingen lebt, dass ihr das nicht nur als eine schöne Lehre hört, sondern dass ihr das einsetzt, dass ihr das Wort Gottes nehmt und dass in den Situationen, wo ihr merkt, ja, der Feind kommt an gegen mich und setzt Dinge gegen mich ein, dass du das Wort Gottes nimmst und es gegen den Feind in Stellung bringst. Er wird von dir fliehen. Amen. Amen. Es gibt